So, Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Herzlich willkommen noch einmal zur heutigen Ausgabe des NEW-Magazins. Mein Name ist Claudia Weingärtner und in dieser zweiten Stunde haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Ein Bericht über die Zwangsabgabe von Speichelproben libanesischer Flüchtlinge. Darauf folgt ein Mitschnitt vom Tag X, einer Veranstaltung in der Zeche Karl zum Widerstand gegen Castortransporte. Und zum Schluss schauen wir auf die Zukunft des Roland-Museums. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Mit Essener Flüchtlingen im genetischen Fadenkreuz befasst sich der nächste Beitrag mit dem schönen Titel Spucke für den Staatsanwalt. Auf richterlichen Befehl wurden in den letzten Wochen in mindestens 40 Fällen zwangsweise DNA-Analysen bei libanesischen Familien durchgeführt. Die städtische Ordnungsbehörde verdächtigt etwa 1500 in Essen lebende Libanesen, falsche Angaben über ihre Nationalität gemacht zu haben. CDU-Ordnungsdezernent Ludger Hinsen half schon im letzten Jahr mit anderen Aktionen gegen liberale Flüchtlingskonzepte, rechte Stammtischatmosphäre zu bedienen. Anlass genug, am kommenden Montag, dem 5. März, in der Zeche Karl eine Veranstaltung gegen diese Zwangsuntersuchungen durchzuführen. Zeche Karl, Hanna Arendt, Bildungswerk, Antirassismus-Telefon Essen und der Arbeitskreis Flüchtlinge der Evangelischen Kirche laden zusammen mit anderen am Montag ab 7:30 zur Podiumsdiskussion. Mohamed Masri, für die libanesische Liste Mitglied des Ausländerbeirats, Eberhard Haberkern, Rechtsanwalt eines Betroffenen, Ludger Fittkau, Journalist und Mitarbeiter von Bioskop, dem Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften, sollen verschiedene Aspekte dieses Ämterskandals unter die Lupe nehmen. Mit Juliane Pilz und Gabriela Guidi vom Antirassismus-Telefon unterhielt sich zum Thema jetzt schon Walter Wanke.
Laut Ordnungsdezernent Ludger Hinsen sollen 800 der bisher als Libanesen geltenden Flüchtlinge tatsächlich aus der Türkei geflohen sein. Sie werden von ihm in einer groß angelegten Kampagne des Sozialhilfebetrugs bezichtigt. Zur Feststellung der tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse werden sie jetzt unter Polizeieinsatz zur Abgabe von Speichelproben gezwungen. Obwohl diese Zwangstests im Ausländerbeirat und in den Ratsfraktionen von PDS, SPD und Grünen auf vehemente Kritik stießen, verteidigen CDU-Ratsmehrheit und Verwaltung die Aktion. Mit der pauschalen Verdächtigung einer so großen Gruppe von Flüchtlingen und dem massenhaften Einsatz genetischer Zwangstests macht sich Essen zu einem bundesweiten Vorreiter bei der Einführung neuer Überwachungs- und Kontrollinstrumente gegen Flüchtlinge. Bisher wurde der sogenannte genetische Fingerabdruck nur im Zusammenhang schwerer Kapitalverbrechen wie Erpressung, Sexualdelikten und schwerer Körperverletzung eingesetzt. Auch das Bundesverfassungsgericht hat in einer aktuellen Entscheidung im Januar genetische Zwangstests nur in Verbindung mit Straftaten von erheblicher Bedeutung für zulässig erklärt. Das Verschweigen der Nationalität fällt eindeutig nicht unter den Straftatenkatalog des Bundesverfassungsgerichts. Trotzdem, weiterhin geht die Essener CDU hier einen Weg, den die schwarz-rote Mehrheit in Bremen bisher ausprobiert hat.
Also wir haben ähnliche Fälle in Bremen gehabt und da hat sich herausgestellt, dass der Versuch war, einerseits diesen Leuten eine türkische Staatsbürgerschaft anzudrehen, andererseits aber auch unabhängig davon, ob sie türkische Staatsbürger sind, sie auf jeden Fall in die Türkei abzuschieben. Die Möglichkeit dadurch könnte das gegeben sein, dass viele von diesen Leuten aus der Türkei stammen und in Züge der Verfolgung von Kurden vor dem Zweiten Weltkrieg teilweise geflogen sind.
Ja. Kriegen also mit. Es geht auch darum, wie die Bürokratie des türkischen Staates funktioniert, wie verlässlich denn überhaupt solche Angaben sind, auf die hier ein Ordnungsamt sich versucht zu berufen, wenn sie denn libanesische oder möglicherweise libanesische Menschen loswerden.
Ihnen wird ja vorgeworfen, dass sie unter türkischen Namen aus der Türkei eingereist sind, auch teilweise mit türkischen Papieren eingereist sind und dass sie deshalb ihre Angabe, sie seien Staatenlose aus dem Libanon, gelogen sei und falsch sei. Tatsache ist ja, das sagen die libanesischen Betroffenen, sagen ja, wir mussten im Libanon fliehen. Wir sind allerdings, ursprünglich hatten wir Beziehungen zur Türkei, auch zur Türkei, weil wir zum staatenlosen Volk der Kurden gehören. Und da gibt es ganz viele über einzelne Staaten hinweggehende verwandtschaftliche Beziehungen. Und für uns, die wir aus dem Libanon fliehen mussten, war ein Weg über die Türkei. Und in der Türkei war es dann für uns einfach. Wir mussten weiterreisen. Wir hatten keine Möglichkeiten, in der Türkei zu bleiben. Aber für uns war es vergleichsweise einfach, Papiere zu erhalten, so auf diesem Weg, wie du das jetzt schilderst, Papiere zu erhalten, um aus der Türkei weiterreisen zu können und in die Bundesrepublik oder andere Staaten Westeuropas einreisen zu können. Und viele dieser staatenlosen Libanesen sind nun also mit türkischen Papieren hier eingereist in die Bundesrepublik.
Das ist ja nun alles eine Bestätigung, dass es eine ziemliche Fiktion ist, wenn das Ausländeramt eben behauptet, sie könnten zweifelsfrei mit den Angaben der türkischen Behörden operieren und damit hier in einer juristisch gerechtfertigten Weise hier Leute ausweisen. Man kann also sagen, im Grunde genommen ist es nur eine andere Form von Willkür, mit der hier umgegangen wird.
Also wir haben hier Menschen, die in eine sehr komplizierte, historisch sehr verwirrte Lage sich befindet, deren Familie mehrere Mal von einem Land zum anderen geflogen sind, wegen verschiedener Wirren, die historisch bekannt sind. Diese Menschen sollten jetzt von der Stadtverwaltung Essen als Asylbetrüger einfach zusammengefasst werden, während in Wirklichkeit so ist, dass ihre Lage einfach so kompliziert ist, dass sie nicht in wenige Wörter und mit ganz normale, klare Gesetze darzustellen ist. Das ist, was wir in dieser Kriminalisierung soll jetzt in der Veranstaltung behandelt werden, wie aus Menschen, deren Schicksal so schwierig ist, einfach Kriminelle, die angeblich einen Plan zum Betrügen unser Asylgesetz gehäkelt hätten, gemacht werden sollen.
Es geht darum, deutlich zu machen, etwas, was für uns Deutsche sehr schwierig ist, das, was man als generationenübergreifende Flüchtlingsbiografie bezeichnen könnte. Das heißt, es handelt sich hier um Menschen, ein großer Teil von denen ist ja hier sogar geboren, aber die Familien zugehören, die über Generationen immer wieder von einer Grenze über die andere fliehen mussten und insofern nie die Chance hatten, eine tatsächliche Staatsangehörigkeit, einen verfestigten Aufenthalt und den Schutz eines Staates zu haben. Das ist historisch und politisch mit den Wirren des Nahen Ostens, mit der Verfolgung von Kurden in allen Staaten des Nahen Ostens zu erklären. Nur es ist natürlich eine lange und sehr komplizierte Geschichte. Die soll bei der Veranstaltung am 5.3. etwas deutlicher herausgearbeitet werden, aber auch herausgearbeitet werden soll, mit welchen fragwürdigen Ermittlungsmethoden nun diese diese Leute tatsächlich, wie viele von uns sagen, plötzlich türkisiert werden sollen. Die sogenannte DNA-Analyse oder der genetische Fingerabdruck, der plötzlich von diesen Verdächtigen, des Asylbetrugsverdächtigen Menschen genommen wird, der ist deshalb so anfechtbar, weil von uns zumindest, die wir uns mit der Problematik befassen, niemand versteht, was das bringen soll. Denn eine molekulargenetische Untersuchung kann nichts weiter bringen als eventuell verwandtschaftliche Beziehungen zwischen zwei oder mehr Menschen. Kann aber niemals, ist niemals dazu geeignet, tatsächlich eine Nationalität, eine Staatsangehörigkeit zu beweisen.
Im Grunde deutet hierbei ja alles danach hin, dass man nach sowas wie Rassekriterien ja vorgehen müsste. Denn was anderes sollte es denn sein bei DNA-Analysen? Wir wissen im Nahen Osten, die Staatsgrenzen sind nicht identisch mit irgendwelchen Stammesgrenzen. Ich habe auch gehört, dass die CDU nicht nur in der Stadt Essen in Form des Ordnungsdezernenten Hinsen diese Aktion jetzt reitet, um hier insbesondere diese vorgeblichen Libanesen oder Türken aus der Stadt zu bekommen, sondern in vielen anderen Städten parallel etwas probiert. Was mag das denn bedeuten?
In Fällen, wo verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen beispielsweise nachgewiesen werden sollten. Also wenn erwachsene Flüchtlinge hierher gekommen sind und Kinder sind nachgekommen und diese Flüchtlinge haben behauptet, das sind unsere Kinder, dann wurde das sofort von den Behörden in Frage gestellt. Aber es wurde das Angebot gemacht, das durch eine molekulargenetische Untersuchung zu beweisen. Und das kann man offensichtlich tatsächlich, man kann nachweisen durch solche Untersuchungen, ob Kinder die Kinder von bestimmten Erwachsenen sind. Man kann auch nachweisen, ob eine Frau X die Schwester von einem Herrn Y ist. Das ist möglich. Das sind enge verwandtschaftliche Beziehungen, die durchaus genetisch nachweisbar sind. Aber von solchen verwandtschaftlichen Beziehungen auf Staatsangehörigkeiten zu kommen, da finden wir alle, die wir uns mit diesem Problem befassen, überhaupt nicht die Verbindung. Und auch die sogenannten türkischen Ausweispapiere ergeben für uns noch überhaupt kein Kettenglied, wirklich zu beweisen, dass diese Staatenlose tatsächlich eine Staatsangehörigkeit haben.
Was bedeutet eigentlich dieser Ausweisungsdruck für die Menschen, die hier in Essen davon betroffen sind, also die Kinder auch dieser staatenlosen libanesischen Familien? Habt ihr da schon Eindruck drauf, was das mit denen jetzt so macht? Weil das geht ja schon eine ganze Zeit. Können die überhaupt noch irgendwie versuchen, hier weiter in der Stadt Fuß zu fassen unter diesen Bedingungen?
Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, dass die ganze Bestrebung der Stadt, die libanesische Bürger zu integrieren, damit beschädigt werden. Also diese Menschen scheinen zu ziemlich rabiat Untersuchungen unterworfen, werden Familie früh morgen aus dem Bett geholt, werden auch ihre Erinnerungsstück beschlagnahmt, das wissen wir auf jeden Fall aus Bremen. Außerdem ist es zweifelhaft, ob diese Familie zum Beispiel jetzt eine Arbeitserlaubnis überhaupt bekommen können, ob die Kinder Ausbildungsmaßnahmen weiterverfolgen können.
Also ich möchte dazu noch mal was sagen. Es hat ja in den ganzen 90er Jahren, nachdem von Seiten des nordrhein-westfälischen Innenministeriums klar war, dass Flüchtlinge aus dem Libanon nicht abgeschoben werden können und dass sie also eine Duldung oder besser noch eine Aufenthaltsbefugnis bekommen, hat es in der Stadt Essen ja intensive Bemühungen gegeben, Bedingungen zu schaffen, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, sich hier zu integrieren. Im Rahmen des interkulturellen Konzepts der Stadt Essen hat es da intensive Arbeit an Konzepten gegeben, aber auch ganz praktischen, konkreten Maßnahmen. Man hat also alle Möglichkeiten gesucht, um Jugendlichen in irgendeiner Weise eine Ausbildung zu schaffen. Man hat immer wieder versucht, die Kinder dazu zu bringen, dass sie in die Schulen gehen regelmäßig. Also Schulstellen haben sich intensivst darum bemüht, Sprache zu vermitteln. Man hat sich darum bemüht, die Wohnbedingungen für diese Menschen, die katastrophal waren, zu verbessern, auch mit ihrer Hilfe, mit ihrer Unterstützung. Man hat insbesondere sich sehr bemüht, die Spannungen zwischen libanesischen Flüchtlingen und deutschen Anwohnern an runden Tischen zu bearbeiten und ganz praktische Verfahren zu finden, damit diese Spannungen nicht in echte gewalttätige Konflikte ausarten. Ich denke, die Kriminalisierung mit dem Pauschalurteil, all diese Menschen sind Betrüger, sie sind nicht integrationsfähig, wird diesen konkreten praktischen Bemühungen, an denen städtische Einrichtungen aktiv beteiligt waren, aber ganz viele ehrenamtlich arbeitende Menschen auch, Flüchtlingsbetreuer, Kirchengemeinden und so weiter, diese Kampagne jetzt der Kriminalisierung dieser Leute zieht dieser konkreten Arbeit wirklich den Boden unter den Füßen weg. Das Problem ist, dass der Ordnungsdezernent selber bezweifelt, dass die Leute, die heute alle als Betrüger dastehen, wirklich abgeschoben werden können. Er bezweifelt das ja selber. Das hat er im selben Atemzug gesagt. Es wird wohl keine Möglichkeit geben, sie abzuschieben. Das heißt für die Stadt Essen tatsächlich, dass wir einerseits hier eine Gruppe haben, die stigmatisiert ist als Kriminelle und andererseits die Stadt gezwungen ist, die zu behalten. Und das Dritte ist, dass die vielen Bemühungen, eben wirklich ein tragfähiges Vorgehen, tragfähiges Zusammenleben zu entwickeln, keine Grundlage mehr haben. Und ich frage mich, wie die Stadt da in Zukunft mit diesem Problem umgehen will. Und ich denke, da fragen sich alle, die in dieser praktischen Arbeit der Entspannung der Konflikte zwischen diesen Flüchtlingen und den deutschen Anwohnern, der Integration der Kinder in allen Institutionen, also Schule, versuchen irgendwelche Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, da haben die ja auch kein Recht drauf, die sind kaputt. Also das ist das soziale Problem, das sozialpolitische Problem.
We'll be right back. kurz und das Brot, das ich dir gestern gab, schon das letzte sein. Soll unser Kind, das die Welt noch nicht kennt, alle Zeit umgeboren sein. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten.
Letzten Dienstag war in der Zeche Karl der Tag X, eine Veranstaltung gegen die berüchtigten Castortransporte. Eingeladen hatten Zeche Karl das Anti-Atom-Plenum Ruhrgebiet Bergisches Land. Die neue Essener Welle war für sie dabei. Sie hören jetzt Burkhard Henning, der kurzfristig für Hartmut Liebermann eingesprungen war. Er schildert im folgenden Beitrag die Situation rund um die geplante Campvorbereitung in Ahaus.
Tja, ich hoffe, dass ich nicht nur Ersatz für Hartmut Liebermann bin. Ich bin seit Anfang des Jahres wieder Vorsitzender der Bürgerinitiative aus, nachdem ich ein Jahr lang pausiert hat, um wirklich wieder mal Kraft zu kriegen, nachdem ich diesen nervaufreibenden Job mit Hartmut ja seit einigen Jahren teile. Im Vorfeld möchte ich erstmal zweimal Dankeschön sagen. Danke dafür, dass ihr als Atomplenum entsprechend auch schon im Vorfeld Solidarität mit uns gezeigt habt, dass ihr wieder Richtung aus mobilisiert habt im großen Stil. Und Dankeschön, dass sehr viele am letzten Sonntag trotz der Castor-Absage nach Ahaus in Ahaus wart. Das fand ich ganz enorm. Und was uns lediglich geärgert hat, waren die falschen Zahlen, die die Polizei mal wieder in die Presse reingegeben hat mit 800 Teilnehmern. Wir haben kurz vom BZA gezählt und es waren fast 2000, die also da unterwegs waren. Und wir haben mit Sicherheit nicht so gezählt wie die Polizei, sondern wer gezählt. Dank eurer Hilfe und dank der Hilfe aus ganz Deutschland, auch aus dem Wendland, waren wir mit Sicherheit wieder ein ernstzunehmender Gegner. Und wir wären es mit Sicherheit auch gewesen, wenn der Castor gerollt wäre. Es gibt jetzt natürlich eine ganze Reihe an Mutmaßungen, Fragen, warum ist er nicht gekommen? Wir haben in Ahaus ziemlich lange einen Spannungsbogen halten müssen. Das war fast 1,5 Jahre. Wo uns teilweise reihenweise die Leute weggelaufen sind, weil sie einfach sagt, Mensch, ihr quartet immer nur, dass der Castor kommt, er kommt im Endeffekt doch nicht. Bis sich das dann so verdichtete, dass wir auch ziemlich genau eigentlich wussten, zwar nie so genau wie Franzis und Katrin im Wendland, aber so ziemlich genau wussten wir das schon über unseren Spionagedienst, dass der also direkt in der Karnevalswoche oder nach Karneval also laufen sollte. Wir waren nach den Erfahrungen von 1997, 98 an sich relativ, ich würde sagen, immer relativ gut vorbereitet, haben entsprechend mit einem Bündnis von 17 Bürgerinitiativen rund um Ahaus versucht, entsprechend die Aufgaben gerecht zu verteilen, sodass jeder das reinbringen konnte, was er konnte und nicht wie 1997 vor einem Großteil der Arbeit eben an der relativ kleinen, in Anführungszeichen, BI Ahaus hängen geblieben ist. Erfolg zeigte sich sehr früh. Wir hatten also eine ganze Menge vorbereitet. Tja, und dann im Vorfeld, im letzten Jahr ging das mit dem runden Tisch in Ahaus los. Man wollte alle politisch relevanten Gruppen an einen Tisch kriegen. Unter anderem die Schulen, unter anderem die Parteien, die Jugendverbände, Kirchen, Landwirte, Bürgerinitiative natürlich. Es hat eine Zeit lang viel Palaver gegeben, die Bürgerinitiative. Das heißt, wir haben uns also zwischendurch immer wieder geweigert, mit der Polizei weiterzureden, weil wir im Grunde uns nicht über den Tisch ziehen lassen wollten und weil wir uns vor allen Dingen nicht zu einem Erfüllungsgehilfen der Polizei machen lassen wollten. Und was anderes wäre es nicht gewesen. Und immer dann, wenn die Polizei konkrete Zusagen machen sollte, gab es keine. Es war wirklich ein Witz. Und als wir das dann ganz deutlich machten, haute natürlich der Bürgermeister als der Leiter des Rundtisches auf uns wiederum ein, bis wir schließlich gesagt haben, zusammen mit der SPD Ahaus, die sich immer gegen Bonn und immer gegen, später Berlin und dann gegen Düsseldorf gestellt hat, wir steigen aus und ebenfalls die unabhängige Wählergemeinschaft Ahaus. Es war ein Affront gegen die restlichen Gruppen. Man versuchte uns am Rundtisch zu halten. Von Unternehmerseite kam mir das ganz, ganz klar, auch von anderen, bitte bleibt. Ansonsten ist eigentlich der Hauptteil, der für den Widerstand spricht, nicht mehr da. Wir sind trotzdem rausgegangen, haben also diesen Rundtisch verlassen und nur noch als Beobachter oben von der Empore teilgenommen. Und flugs beim nächsten Mal stellte die Polizei ein wunderschönes Konzept vor. ganz toll. Man konnte wirklich merken, dass da 450 Leute in Münster und in Aarhus und in Borken daran gearbeitet haben. Sie haben also ein perfektes Konzept, Verkehrsführung und so weiter, und stellten plötzlich der staunenden Aarhuser Bevölkerung vor, was doch alles möglich wäre. Nur eine einzige Straße würde gesperrt werden, unmittelbar an den Gleisen, und alle anderen Straßen blieben frei. Verwundert rieb man sich die Augen, die Leute fragten nach, das kann doch gar nicht. Und auch die Autobahnauffahrten sollten sogar beide frei bleiben, die Bundesstraßen sollten frei bleiben nach Aarhus, alles. Bis sie die berühmte Katze aus dem Sack rausgelassen haben. Und die hieß ganz einfach, solange es keine Demonstrationen in diesen Bereichen gibt. Und wenn es Demonstrationen in diesen Bereichen gibt, siehe da, wer ist schuldig? Die Bürgerinitiative Kein Atom in Aarhus und alle anderen Gruppen, die natürlich nach Aarhus aufrufen. Nämlich wir wollen schließlich, dass alle Aarhuser Bürger ihre Ziele erreichen können mit entsprechenden Passierscheinen. Wir haben gelernt aus 1998 und siehe da, plötzlich war nicht mehr die Polizei in den Planungen, in den eigenen Planungen der Sündenbock, das waren nämlich 1998 ja wichtig gewesen, festungshaft in Aarhus, plötzlich wären wir es gewesen. Das heißt, sie haben also gut gelernt, was uns maßlos natürlich geärgert hat. Es wäre sehr schwer gewesen, da entsprechend bei Aarhuser Unternehmern und so weiter gegen tätig zu werden. Zumal uns im Vorfeld schon Zahlen zugespielt worden sind, für einen normalen Transportunternehmer in Aarhus, da gab es eine ganze Reihe von, kostet jeder Tag X 150.000 Mark, wenn er nicht ausweicht. Ja, und wir wären in der Buhmann-Rolle gewesen. Das Zweite, was uns jetzt erst in den letzten Tagen zugespielt worden ist, wir hatten im Vorfeld nicht darauf vertraut, dass die Stadt Aarhus uns wirklich hilft und haben natürlich in aller Heimlichkeit ein riesengroßes Camp von 50.000 Quadratmetern aufgemacht. Alles dicht mit einem uns sehr wohlgesonnenen Landwirt. Tollste Infrastruktur, Möglichkeiten, alles mit drin. Tja, die Stadt Aarhus bot uns plötzlich die Freibadfläche an, mit Bustransfer sogar. Das heißt, alle Demonstranten würden zu den Demonstrationsorten gefahren und wieder zurück. Also wir haben genauso köstlich gelacht. Und als wir dann nachfragten, ob das Gefangenenbusse wären, nein, es wären wirklich angemietete Busse von Aarhuser Busunternehmern. Wir haben die Nase gerümpft, haben gedacht, schön, ja, wie sieht das denn weiter aus? Ja, Aarhus würde von Demonstranten freigehalten. Und man würde Großparkplätze an der Peripherie schaffen, von dort aus eben die Shuttlebusse reinfahren lassen nach Aarhus. Toll, ne? Darüber hinaus würde man im Freibad auch entsprechend die sanitäre Versorgung stellen und für Demonstranten ein großes Schützenfestzelt, wo also gut 1000 Leute mehr reinpassen würden, aufstellen mit entsprechender Heizung, mit Stromversorgung, mit allem drum und dran. Das würde man also für die BI machen und man würde sich darüber freuen, wenn wir auch entsprechend die Campleitung übernehmen. Sie wollten nämlich die schwarzen Sheriffs der Stadt nicht schicken und obendran natürlich auch keine Polizisten. Also es hörte sich alles sehr verlockend an. Wir haben uns ganz verwundert angeschaut und haben gesagt, ja toll, also wenn die das alles wollen. Nur das Problem ist, wer geht auf dieses Camp? Wer lässt sich dahin karren? Wir haben uns also sehr bedeckt gehalten, weder zugesagt noch abgesagt. Die Landwirte drängten plötzlich und sagten im Vorfeld, und das ist für Aarhus neu gewesen, wir geben euch kein einziges Camp bis auf diesen einen. Wir bestehen darauf, dass die Stadt Aarhus endlich in die Pflicht reingeht und euch die Sachen gibt. Das war so ein negativer Erfolg vielleicht des runden Tisches.
Denn die Häuser gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer. Die Fabriken gehören uns. Aus den Weltkapitalisten letzte Schlaf gewinnen wir. Schmeiß die Knarren weg, Polizisten. Die Rote Front und die Schwarze Front sind hier. We'll be right back.
sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeiß die knarren Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir.
Wir haben dann weiterhin zweigleisig geplant. Auf der einen Seite der Stadt aus nicht zu sagen, dass wir das alles nicht wollen, und auf der anderen Seite unsere eigenen Kampfvorbereitungen vorangetrieben. Dann kam die Absage. Rund um die Absage oder unmittelbar davor gab es einen ganz interessanten Anruf von einem ehemaligen Mitglied des Landtages. Er fragte mich dann als Vorsitzender der Bürgerinitiative, ob ich nicht Lust hätte, mich mit ihm zu treffen. Ja, warum nicht? Wir können uns gerne treffen. Was denn überhaupt sein Anliegen wäre. Daraufhin kam dann Folgendes, und das war dann ganz interessant. Er wäre als Mediator von der Landesregierung vorgeschlagen worden. Da habe ich dann nachgefragt, Mediator, was soll das Ganze? Ja, weil ihr doch den runden Tisch verlassen habt und nicht mehr bereit seid, mit der Polizei oder mit der Landesregierung zu sprechen, sind die Herren in Düsseldorf stinksauer, allen voran Clement und Behrendt. Und das kann doch wohl nicht sein, dass eine kleine Bürgerinitiative denen die Stirn bietet und sagt, mit euch reden wir nicht mehr und mit eurer Polizei erst recht nicht mehr. Und er wäre dafür vorgesehen, eben diese Grenzen entsprechend zu überschreiten. Und dass wir also ins Gespräch kämen, habe ich ihn gefragt, sag ich, kriegst du da Geld für? Sicher, meinte er, krieg ich da Geld für. Sag ich, ja toll. Sag ich, dann bestellt er meinen Auftraggeber Folgendes. Erstens, dass der Polizeipräsident Münster sich bei uns entschuldigt für alles das, was 1998 war. Und diese Entschuldigung werden wir dann an alle weitergeben, die entsprechend damals Leid zugefügt bekommen haben. Zweitens, wir fordern, dass sämtliche Polizeieinheiten in Aarhus mindestens mit Nummern, wenn nicht sogar mit Namensschildern versehen sind. Drittens, wir wollen, dass sämtliche Pläne offengelegt werden und entsprechend nicht wieder mit gezinkten Karten gespielt wird. Soll ich, wenn diese drei Bedingungen erstmal erfüllt sind, können wir uns darüber überlegen, ob wir überhaupt mit euch ins Gespräch kommen wollen. Überweist bitte diese Ideen oder werden wir voneinander hören. Wie gesagt, die Absage kam und ich habe von dem Herrn Anschiss auch nichts mehr gehört. Die Frage ist natürlich, inwieweit hat wirklich diese kleine Randepisode dazu beigetragen? Ich weiß es nicht. Es war mit Sicherheit ein ganz geschicktes Spiel von Clement, einen Transport in ein Zeitfenster reinzulegen, das nicht 8 Wochen entfernt war von dem geplanten Gorleben-Transport. Beides zusammengenommen wäre fast unmöglich gewesen von der Planung für die Polizei, für uns Demonstranten natürlich auf der anderen Seite auch ziemlich eng. Dann kam ja aus Berlin mehr oder weniger die Weisung, die Kastoren nicht zu zählen, die in den Garagen stehen, draußen. Zähneknirschend, nach großen Aufbäumen hat man sich ja in Baden-Württemberg damit bereit erklärt, oder zu bereit erklärt, das entsprechend so zuzulassen. Aarhus sollte ja der Versuchsballon sein und man war davon ausgegangen, dass in Aarhus der Widerstand nicht so hart wird. Es war aber bekannt geworden, dass auch die Kirchen wieder ins Boot kletterten, dass die Landwirte mächtig überlegten und dass im Grunde genommen aus ganz Deutschland ein sehr starker Zuspruch Richtung Aarhus kam. Es wäre nicht so einfach gewesen, wie sich die Herren vom Verfassungsschutz das ausgerechnet hatten. Und Clement hat alles andere anschließend sehr klug vielleicht gemacht. Ob es jetzt ein Pyrrhus-Sieg für uns ist, ob es ein Etappensieg ist, man muss es abwarten. Aussicht mit Sicherheit, dass einige Spatzen es von den Dächern pfeifen, dass in Zukunft keine Castortransporte mehr nach Aarhus rollen werden. Auf der anderen Seite aber seit ab 2008 mit Sicherheit der ganze schwach- und mittelradioaktive Scheiß aus Frankreich zu uns kommt und dass man dafür nicht eine zweite Halle baut, sondern die bestehende lediglich umbaut. Sie müsste ausreichen, um das alles aufzunehmen. Und dass der gesamte restliche Segen dann doch Richtung Gorleben gehen wird. Vielleicht mit dem Hintergedanken, uns auch auszuspielen. Und da muss man klipp und klar sagen, da müssen die Herren in Zukunft ihre Hausaufgaben besser machen. Nämlich eins werden sie nicht schaffen mehr. Aarhus, sprich Münsterland, und Gorleben, sprich Wendland, auseinander zu dividieren.
Vorne Valore direkt nach Haus. Nee, so siehst du aus. Brauchst du erst mal zum Abreagieren. Bitte nicht gleich dein Verstand verliere, sonst gehst du kaputt. Nee, ich nicht. Sonst gehst du kaputt. Nee, ich nicht. Wenn ich am Tresen schock und mir die Welt beguck, seh ich sie so, wie sie ist. Mach mich kuppelo. Mach Pico Bello und meistens Geschiss. Hasse erstmal ein Bierchen gekippt und am Flipper geflippt, dann vergisse den ganzen Stunk. Da kommst du erstmal wieder so richtig in Schwung und nachher auf dem Sofa. Mann, hau ran. Und nachher auf dem Sofa. Mann, hau ran. Wenn ich am Tresen schock und mir die Welt beguck, seh ich sie so, wie sie ist. Mach mich kuppelo. Und meistens beschiss. Mach mich kuppelo. Und meistens beschiss. Zwischenstation, das ist wie eine Kläranlage für den Scheißdreck unter Tage und die Wut im Auge. Oh, oh. Ja, die hab ich auch, oh Mann. Und die Wut im Auge. Oh, oh. Ja, die hab ich auch. Wenn ich am Tresen schluck und mir die Welt beguck, seh ich sie so wie sie ist.
Die Zukunft des Roland-Museums liegt im Essener Norden. In der ehemaligen Kohlenwäsche von Zeche Zollverein schlummern spannende Perspektiven. Dr. Ulrich Borsdorf, Leiter des heutigen Roland-Museums, stellt dar, welche geologischen wie sozialgeschichtlichen Möglichkeiten ein Roland-Museum in Katernberg hätte. Zunächst Walter Wandke.
Ein erneuertes Ruhrmuseum hätte in der Katernberger Zeche Zollverein eine international ausstrahlende Zukunft. Die mit deutlich vergrößerten Ausstellungsflächen und weiteren Trägern außerhalb der Stadt Essen auch größere Ausstellungsprojekte als heute in Angriff nehmen kann. Eigentlich seit Gründung hat das Ruhrlandmuseum, heute unter der Leitung von Professor Dr. Borsdorf, seinen angestammten Platz in Rüttenscheid, Seite an Seite mit dem Volkwang Kunstmuseum, das sich schon immer als international wirkende Kulturinstitution versteht. Spätestens seit Beginn der 80er Jahre ist aber auch das Ruhrlandmuseum deutlich über die Funktionen eines nur städtisch wirksamen Heimat- und Naturkundemuseums hinausgewachsen. Mit seinen sozialgeschichtlichen und geologischen Ausstellungen zur Entwicklung des Ruhrgebiets steht das Roland-Museum trotzdem oft im Schatten der großen Schwester Volkwang-Museum. Ausstellungsprojekte wie Transit, die sich mit den Entwicklungen der europäischen Ost-West-Beziehungen im letzten Jahrtausend beschäftigen. Oder viel Vergnügen, die den neuen Markt industriell-gewerblicher Vergnügungsindustrie des letzten Jahrhunderts, insbesondere im Ruhrgebiet, in Augenschein nahmen und bundesweit aktuelle Pionierarbeit zur Darstellung der Migrationsgeschichte, damals sogenannter Gastarbeiter, leisteten. Sie alle zeigen, das Ruhrlandmuseum und sein Team spielt in der Bundesliga und nicht in irgendeiner Bezirksklasse der Heimatmuseen. Trotzdem ist das Ruhrlandmuseum im sogenannten Museumszentrum an der Goethestraße viel zu beengt untergebracht. und mittlerweile, auch durch andere Bauvorhaben bedingt, ohne eine Chance der baulichen Erweiterung am jetzigen Standort. In der Vergangenheit wurde viel über spannende Synergieeffekte zwischen einem Kunstmuseum und einem Kultur- und sozialgeschichtlichen Museum debattiert. Leider wurden solche gemeinsamen Ausstellungskonzepte im Rüttenscheider Museumszentrum zwischen Folkwang und Roland-Museum bisher nie verwirklicht. Und für die Zukunft stehen derartige Versuche beider Museen dort wohl auch nicht an. Schon die architektonische Anlage des Museumszentrums aus den 80er Jahren war darauf angelegt, auch den heutigen Teil des Roland-Museums später einmal als Bilderausstellungsfläche verwenden zu können. Auch die Depots des Folkwang-Museums sind randvoll mit erstklassigen Kunstobjekten und Gemälden, die mangels Ausstellungsfläche derzeit nicht öffentlich gezeigt werden können. So ist es gut vorstellbar, wie Herr Dr. Kölsch, Leiter des Folkwang-Museums, schon heute durch die Räume des benachbarten Roland-Museums streift, um dort schon geistig seine Kunstwerke auf den Wänden verteilt. Hier kann für das Roland-Museum wohl nur die Flucht nach vorn helfen. Runter in den tiefen Norden zur Zeche und Kokerei Zollverein. Für die bisher leerstehende frühere Kohlenwäsche, des schon lange zum Markenzeichen für Essen und das Ruhrgebiet avancierten Industrieensembles, stehen sogar schon detaillierte, durchaus aufsehenerregende Architekturpläne an. Auf dem robusten Dach dieser Kohlenwäsche in Katernberg könnte ein transparenter Aufbau entstehen, der alle notwendigen Ausstellungskapazitäten eines Ruhrmuseums einschließen würde. Der aufsehenerregende Architekturplan hatte allerdings auch Kritik herausgefordert. Da die Stadt Essen das Zollverein-Areal gern als von der UNESCO anerkanntes Weltkulturerbe einreihen möchte, müsste dafür der ursprüngliche Bauzustand gänzlich unverändert erhalten bleiben. Obwohl für viele andere Kulturprojekte, nicht nur für den Saalbau, durchaus mehrstellige Millionenbeträge auch noch im überschuldeten Stadthaushalt freigeschaufelt wurden, ist die herrschende CDU-Ratsmehrheit bisher äußerst unentschieden, welches Gewicht sie der Zukunft eines Ruhrland- oder Ruhrmuseums geben soll. Bei einem Pressegespräch zur Leistungsbilanz des Ruhrlandmuseums im Jahr 2000 konnten wir Professor Ulrich Borsdorf auch direkt Fragen über ein mögliches Ruhrmuseum stellen.
So ein Ruhrmuseum, wenn es denn kommt, auch Folgen zum Beispiel für die Arbeitsteilung hier zwischen dem ehemaligen Ruhrlandmuseum und einem Bergbaumuseum. Im Grunde genommen müsste man doch solche Dinge dann auch noch in ganz anderer Weise abstimmen, personell.
Das hinge davon ab, welchen Personalbestand man meint und welches Konzept man meint. Das Ruhrmuseum ist ja in dieser Planung. Jetzt hat es ja eine Gestalt, die weit über die Industriegeschichte und über die industrielle Technikgeschichte hinausreicht. Also wir würden ja die Naturgeschichte des Ruhrgebietes integriert mit der vorindustriellen, mit der industriellen Geschichte des Ruhrgebiets zeigen, sodass wir sozusagen nicht einen Technikzweig darstellen würden, sondern wir würden eine Region in seiner naturkundlichen und historischen Tiefe und Breite zeigen. Das wäre überhaupt nicht ausgeschlossen bzw. geradezu wünschenswert, wenn man das auch mit dem Bergbaumuseum zusammen machen würde. Richtige Konkurrenz, glaube ich, könnte das Ruhrmuseum bekommen, wenn es wirklich Besucherbergwerk gäbe. Und der Traum, den ich mal hatte, 1986, schon bevor ich hier anfing, dass man auf Zollverein ein Besucherbergwerk machen könnte. Das wäre natürlich, die Kombination wäre natürlich unschlagbar. Die Ruhrkohle AG oder die Unternehmen jetzt weiter in heißen, hat immer behauptet, vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht, dass das eigentlich nicht ginge. Dass das bergrechtlich nicht ginge, dass das technikmäßig nicht ginge. Denn sobald man ein Loch in die Erde macht, das tiefer ist als 10 Meter, gilt das preußische Bergrecht. Und so würden für ein Besucherbergwerk im Grunde dieselben Kosten anfallen wie für ein arbeitendes Bergwerk. Und das macht die Sache im Grunde nicht möglich. Selbst ein kanadischer Investor, der ja so als Phantom über Zeche Hugo geschwebt hat, hat ja offenbar zurückgezogen, weil die ökonomischen und die technischen, die sicherheitsmäßigen Schwierigkeiten zu groß sind. Die Kenner der Materie, und ich habe mit vielen geredet, die auf Zollvereinen auch noch diese Wasserhaltung da betreiben in dem Hauptförderschacht, die sagen, das untertägige Grubengebäude, wie das exakt heißt ja in der bergmännischen Sprache, das sieht aus wie eine U-Bahn. Da hat man überhaupt nichts mehr von diesem Authentischen, sondern das sind alles betonierte Röhren. Der Reiz, der davon ausgeht, ist noch geringer wie die Styropor-Erdbeeren Arbeitsgänge im Bergbaumuseum. Also insofern würde ich eher sagen, dann lieber noch das Bergbaumuseum, als in so eine betonierten Schacht zu steigen. Ich bin schon mehrfach eingefahren und ich glaube, das erste Mal Anfang der 60er Jahre, die Faszination, die für mich davon ausgeht, war unglaublich. Die hat mich die ganze Zeit gepackt. Also ich liebe das wirklich einzufahren, diesen Geruch zu spüren, diesen Wind, diesen Kohlenstaub in die Augen zu bekommen, diese Geräusche zu hören und wirklich die Vorstellung zu haben, zum Glück ist es bei mir nicht angstbesetzt, dass da sozusagen über einem 1000 Meter Berge sind. Diese Nachtlichtsituation, die finde ich romantisch faszinierend.
Professor Ulrich Borsdorf denkt sich ein Ruhrmuseum natürlich am liebsten in unmittelbarer Nachbarschaft eines Besucherbergwerks, auf dem erfahrene, geschulte Bergleute Führungen veranstalten. Natürlich kann man dann auch philosophieren, wie lange es diesen Berufszweig des Bergmanns überhaupt noch geben wird.
Irgendwann wird ja mal das Problem auftreten, ja, dass man noch Rentner beschäftigen kann. Eine Weile, das Industriemuseum in Solingen hat ja schon das Problem, dass sie da mit ihrer Scherenfabrik, die aber, die das vorgeführt haben, die sind jetzt, sagen wir mal, abgetreten und ausgeschieden. Und jetzt müssen sie sozusagen Scherenschleifer faken, und sodass die ganze Authentizität, auf die sie gesetzt hatten, museologisch verwässert ist. Ist vernünftig und können sie nicht anders machen, aber wir können ja nicht Menschen museologisch klonen.
Eine Gretchenfrage für die Museumspolitik der Stadt Essen. Will die schwarze Ratsmehrheit ein neues, großes, sozialgeschichtliches Ruhrmuseum oder nicht? Will sie das bisherige Ruhrlandmuseum seinem Schicksal überlassen oder eine große Zukunft gestalten?
Das war's für heute von der neuen Essener Welle. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Claudia Weingärtner und ich sage tschüss, bis dann, machen Sie's gut.
It's not a mystical gift, I get it, cause my strength is just too much to contend with. I feel for y'all out there who are weak, because you believe in stuff like turn the other cheek or love your enemy. That's just another trick, and if you teach your kids that, they'll lose all they got quick. Brother like me, no strength is the price for peace walked on. If I'm too nice, so I'm not, and I never forgot to rock the knot of all who plot and scheme on my spot. This is my formula for world peace. Everybody, arm the righteous, increase, accelerate the pace in a place. I get off first, I do not react to erase. I'm not a reactionary or a soft fairy with a broken wrist who tends to get scary, period. No and, if, but, or comma. I'm just another brother ready for the next drama. In the cause of peace, for me, a good idea. If you agree, supersede, impede, or interfere, it won't be pretty, there will be no plea. Think twice now. While you have the opportunity, the subject is peace with a new twist. And if you're thinking about taking mine, something like this. World peace is my enemy, walking a plank. Two words were never spoken by MC Shank.
Peace is one, huh? That peace is one, huh? That peace is one. Running, fighting, loving and hating. Special education, a sort of skating. The stones are quiet, are quiet that near. That you open thing and try it. See that music fixing that peace is one heart. We sing ah la la la. That peace is one heart. We say yeah, oh we say yeah. And that peace is one heart.